Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Bei mir persönlich war guter Schlaf in einigen Phasen meines Lebens jedenfalls echt ein Problem. Gedankenkarussells, das berühmte Overthinking, haben mich damals mitten in der Nacht wach gehalten und an ein Einschlafen war gar nicht mehr zu denken. Ganz schlimm deswegen auch, weil ich nämlich eigentlich Frühaufsteherin von Haus aus bin und sich dann das Einschlafen oft auch echt so angefühlt hat, wie lohnt sich nicht mehr. Wenn ich in diesen Zeiten auf den Wecker geguckt habe, wurde der Druck, jetzt aber bitte endlich einschlafen zu müssen, noch viel größer. Inzwischen wird es wieder besser, ich gehöre aber immer noch natürlich zu den absoluten Early Birds und muss entsprechend früh abends ins Bett. Mir geht's damit gut, meine Umwelt findet das eher so mittel. Schlechter Schlaf und ständige Müdigkeit sind insofern immer auch eine soziale Frage. Ich stehe aber natürlich mit solchen Erfahrungen nicht ganz allein. Felia neben mir zum Beispiel wendet auch Tipps und Tricks an, um sich selbst und ihren eher unberechenbaren Schlaf zu überlisten. Schlaf ist nämlich irgendwie so eine Diva. Felia, was machst du so, um über und durch die Nacht zu kommen?
Ja, scheinbar nicht viel Richtiges, wie ich in unserem Vorgespräch schon erfahren habe. Die Weckeruhr an der Decke, einschlafen mit Podcast und nachts immer schön auf die Uhr gucken, wenn ich wach werde. Also da gibt es schon so einige Dinge, die vermutlich nicht nur ich, sondern ganz viele von unseren Zuhörenden beim Einschlafen falsch machen. Was genau da alles zugehört und wie wir denn nun richtig schlafen, das erzählt uns hoffentlich heute unser Experte Professor Matthias Böntert. Er ist Neurologe und Schlafmediziner am UKM Marienhospital in Steinfurt und arbeitet mit einem Bein auch weiter am UKM. Hallo, Herr Professor Böntert, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Hallo, schön hier zu sein.
Der Gast.
Matthias Böntert ist mein Name. Ich bin seit deutlich über 20 Jahren am UKM oder im Umfeld des UKM tätig, Erwachsenen-Neurologe und Schlafmediziner und habe viele Jahre im Schlaflabor gearbeitet und mit PatientInnen, die ganz verschiedene Erkrankungen rund um den Schlaf herum hatten, und hoffe, dass ich die Fragen, die Sie haben und die so aus der Community gekommen sind, gut beantworten kann.
Einfache Frage ganz am Anfang. Wie definiert sich guter Schlaf? Was ist das?
Da haben wir im Vorgespräch schon über meine Theorie gesprochen, die da lautet, gut schläft der, der nicht darüber nachdenkt, wie er schläft. Der einfach sein Leben lebt und zurechtkommt und kein Problem hat. Darum gibt es übrigens auch keine Fehler. Gerade ging es ja darum, nachts Fehler zu machen, die einen nur dazu bringen können, dass man blöd schläft. Muss ja gar nicht so sein. Es gibt bestimmt Leute, die mit diesen riesengroßen Leuchtdioden von diesem Projektionswecker an der Decke ganz gut klarkommen und sehen 2.31 Uhr und einfach weiterschlafen können, sich stumpf umdrehen und den Rest der Nacht schlafen.
Das kann ist ja schon mal sein. Beruhigend. Das ist
also nicht. Das heißt, Dinge, die nicht zum Problem werden, sind nicht möglicherweise Fehler oder notwendigerweise Fehler.
Und umgekehrt gesprochen, wie merke ich jetzt, dass ich gut schlafe, indem ich nicht drüber nachdenke?
Genau, man müsste ja schon sehr wahrnehmungsgestört sein, wenn es einem nicht auffallen würde, dass man doch ein großes Problem mit dem Schlaf hat. Ne? Also das ist ja eher unwahrscheinlich, dass man seine eigene Müdigkeit überhaupt nicht merkt oder dass man nicht mitkriegt, wenn man nachts stundenlang wach rumliegt. Also von daher kann man schon sagen, dass derjenige, der selbst vergessen an sein Alltagsleben dahingegeben ist, so will ich es mal sagen, dass der wahrscheinlich eine ganz gute subjektive Schlafqualität erstmal hat.
Und es gibt ja jetzt aber auch andere Symptome, die dann mitschwingen. Also woran merke ich denn dann quasi, dass ich Schlafmangel habe? Gibt es da so eine bestimmte Stundenanzahl, dass man sagen kann, okay, wenn man das nicht schläft, dann hat man Schlafmangel?
Das mit der Müdigkeit funktioniert ja nicht wie eine Akkustandsanzeige, so über einen Tag, wo dann irgendwie nachmittags um 16.45 Uhr Pling ist und ein Pfeifton kommt und ihn sagt, so gleich ist die Ladung leer. So ist das ja nicht, sondern es schwankt ja auch über den Tag. Wir sind ja alle einem Tag-Nacht-Rhythmus unterworfen, aber auch am Tag selbst, einem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Alle kennen von uns dieses Mittagstief, das im Übrigen gar nicht so viel mit dem Essen zu tun hat. Und da ist es fast normal, dass viele Menschen sich dann eben müde fühlen. Und nachmittags geht es dann vielen auch wieder besser und sie kommen gut zurecht. Oder andere blühen dann erst abends auf. Und zum Beispiel die Eulen, also die anders sind als Sie, Frau Wengenroth. Und das kann eben schwanken, diese Wahrnehmung. Und wenn ich mittags müde bin, denke ich nicht automatisch, ich habe heute Nacht zu wenig oder zu kurz geschlafen.
Das heißt, diese Stundenanzahl, man kennt es ja irgendwie, also ich habe das zumindest im Kopf, wahrscheinlich du auch, Anja, 8 Stunden Schlaf ist perfekt. Ist das richtig?
Kann man nicht für jeden so sagen. Es gibt eine habituelle Schlafdauer, eine gewohnheitsmäßige Schlafdauer, mit der jemand gut zurechtkommt. Und gewohnheitsmäßig heißt, also soll heißen, das, was er schlafen kann, wenn nicht irgendwelche sozialen Taktgeber wie arbeiten müssen, zur Schule müssen oder so, oder jeden Abend Party, gibt ja unterschiedliche Taktgeber, wenn die einen nicht davon abhalten, seiner habituellen Schlafdauer nachzugehen.
Und ist das immer so über das ganze Leben verteilt?
Nee, das ändert sich über das ganze Leben. Ne? Als sie zum Beispiel 3 Monate alt waren, war ihre habituelle Schlafdauer sicher ganz schön lang. Und wenn wir beiden das Glück haben, 89 zu werden, dann ist die habituelle Schlafdauer ein bisschen, also deutlich kürzer. Die nimmt mit höherem Alter eben ab und anders über den Tag verteilt. Ne? Alte Menschen schlafen kürzer in der Nacht, aber dafür einmal, zweimal am Tage. Das ändert sich eben ganz. Auch die Zeit, wo man abends müde ist und ins Bett geht, ändert sich. Ne? Wir haben beide Kinder, die so um die 20 sind, die haben gerade eine krass verzögerte Schlafphase, absolut, so nennt man das. Ne, die gehen spät ins Bett und sehr schlafen spät oder gerne. Früh. Ja, also genau. Also nach Mitternacht wahrscheinlich habituell und schlafen dann entsprechend lange. Und das ist auch eine Lebensphase. Es geht ganz vielen Jugendlichen so, dass sie in der Zeit eben eine verzögerte Schlafphase haben. Das hat sicher biologische Gründe, das hat auch soziale Gründe. Und das ändert sich dann im Leben wieder. Durchaus auch unter dem Einfluss sozialer Taktgeber.
Was ja auch unter anderem der Grund ist, warum eigentlich empfohlen ist, dass Schulkinder später eigentlich zur Schule gehen müssen.
Ne? Genau, es gibt gute Daten drüber, die ganz klar dafür sprechen, dass unsere Schulen zu früh anfangen, zumindest für Jugendliche oder für ältere Kinder und Jugendliche. Grundschule geht wahrscheinlich sogar noch.
Die Frage, die ich noch daran anschließen wollte, also vorhin nochmal zu der Stundenzahl, einfach noch, weil wir das auch besprochen hatten, diese Kurve, die es da ja gibt, ne? Da gibt es ja Extreme. Mhm. Und wenn wir bei diesem 8-Stunden-Thema sind, das ist ja vielleicht so die Mitte der Kurve, sage ich mal. Aber es gibt ja auch die Renner. Das heißt, wenn ich mich an den Rennern befinde, dann bin ich trotzdem noch in einem guten Rahmen.
Wenn sie zurechtkommen erstmal, ja, das ist immer die Frage. Ne? Hat man überhaupt ein Problem? Also gibt es einen Grund, sich in irgendeiner Weise krank zu fühlen? Und wer das nicht tut oder nicht muss, der hat Glück und hat offenbar ein gutes Auskommen mit der Art und Weise, wie er mit seinem Schlafbedürfnis gerade haushält.
Das heißt, was sind da so die Grenzen?
Genau. Es gibt so eine Normalverteilung in der Bevölkerung und die Mitte ist nicht bei 8 Stunden tatsächlich. Aha. Also diese 8 Stunden, das ist so ein Schlafmythos, der bestimmt irgendwie von einer unserer Großmütter in die Welt gesetzt worden ist. Sondern die Mitte ist so bei 7,5 Stunden ungefähr, also nicht ganz so weit davon entfernt. Und dann verteilt sich das in der Normalverteilung nach links und rechts. Und um die Mitte herum nennt man das Normaltyp, also der Schlaftyp oder der Chronotyp, so ist eigentlich die Bezeichnung dafür. Der heißt dann Normaltyp. Und in dem Bereich so zwischen 7 und 9, 9,5 Stunden bewegen sich ungefähr 60% der Bevölkerung, wenn man anfragt. Und links und rechts davon jeweils sind dann eben die Frühtypen oder die Spättypen. Und dann unterscheidet man auch noch extreme Frühtypen und extreme Spättypen.
Ist man eigentlich im Vorteil, wenn man wenig Schlaf braucht? Also es heißt ja von vielen Politikerinnen, also zum Beispiel Angela Merkel hieß es, dass sie extrem wenig Schlaf braucht. Ist man leistungsfähiger?
Aber hat die das nicht auf der Regierungsbank nachgeholt? Ab und an mal ein kurzer Powernap. Ich glaube, dass wir in einer doch tendenziell leistungsorientierten 24-7-Gesellschaft, in der sich ja auch wachmachende Getränke extrem gut verkaufen und die angeblich Flügel verleihen, glaube ich, dass wir alle den Fehler machen, dass wir Menschen beneiden, die angeblich oder tatsächlich wenig Schlaf brauchen, weil sie leistungsfähiger sind und einen sozialen oder beruflichen Selektionsvorteil haben, sozusagen. Vielleicht ist es auch für die, die das nicht haben, eine willkommene Entschuldigung, zu sagen, ja, mein Chronotyp erlaubt mir einfach nicht, leistungsfähiger zu sein. Das kann ja auch sein.
Ist es denn so, dass im Schlaf nicht auch ganz viele Dinge passieren, die wichtig sind? Also weswegen eigentlich Schlaf total wichtig sein sollte, viel Schlaf zu haben?
Genau. Ja, und also ständig eine Schlafschuld einzugehen, also unter seinem eigentlichen habituellen Schlafbedürfnis, mit dem man gut funktionieren kann, ständig darunter zu bleiben, ist definitiv nicht gesund und zieht sowohl psychische als auch potenziell relevante körperliche Folgeerkrankungen nach sich, einschließlich einer Lebenszeitverkürzung. Auch da gibt es große epidemiologische Studien drüber.
Wir haben vorhin schon das Thema Schlafphasen angesprochen. Wie gliedern die sich denn? Wir hatten das ja schon mal, glaube ich, diesen Punkt, dass zu einer gewissen Uhrzeit man in einer bestimmten Schlafphase ist und vielleicht deswegen auch eher aufwacht oder das Gefühl hat, man ist häufiger wach. Was sind das denn für Schlafphasen, sag ich mal, vom Einschlafen bis zum Aufwachen, die man so durchläuft?
Also es ist nie so, dass bestimmte Schlafphasen zu bestimmten Uhrzeiten auftreten, sondern jeder Mensch hat so seine Art, wie die Schlafphasen hintereinander ablaufen und auch von Nacht zu Nacht durchaus auch ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, eine Nacht gleicht nicht der anderen. Normalerweise ist es so, dass wir eben abends zu Bett gehen, ich sag mal der Normaltyp so zwischen 22 und 24 Uhr, und der durchläuft dann, oder dessen Hirnaktivität, so nenne ich es mal, durchläuft verschiedene Phasen, und zwar mehrfach hintereinander, sodass es erstmal Schlafzyklen gibt. Ein Schlafzyklus ist ungefähr 1,5 Stunden lang und ist gekennzeichnet durch Einschlafphase, Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und Traumschlafphase. In das schlafmedizinische Jargon übersetzt sind das die Schlafstadien N1, N2 und N3 und das Schlafstadium REM. Diese Abkürzung REM bedeutet Rapid Eye Movement, und diese so Augenbewegungen unter den geschlossenen Lidern sind eines der verschiedenen Kennzeichen, die der REM-Schlaf eben hat. Das ist die Schlafphase, in der die Wahrscheinlichkeit, dass wir träumen, am allergrößten ist. Und das ist ein ganz aktives Schlafstadium, in dem unser Gehirn tatsächlich auch ganz aktiv ist. Und was man am EEG, an der Hirnstromkurve erkennen kann, an diesen Augenbewegungen und an verschiedenen anderen Dingen. Und im Traumschlaf träumen wir nicht nur, sondern dieser Traumschlaf ist auch tatsächlich wichtig für die Verarbeitung von durchgemachten Erlebnissen, die nicht notwendigerweise alle am Vortag gewesen sein müssen. Es werden auch nicht alle Erlebnisse vom Vortag durchgekaut im REM-Schlaf. Und er ist wichtig für die Konsolidierung, also für die Verfestigung dessen, was wir lernen oder gelernt haben. Auch dafür ist der REM-Schlaf von ganz großer Bedeutung. Und der Tiefschlaf, der ganz langsame EEG-Wellen macht und mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit mit Träumen einhergeht, der ist auch wichtig fürs Gedächtnis, aber der ist vor allem eine Wachstums- und Ausruhphase, also weniger aktiv, sag ich mal.
Wie kann man beeinflussen, dass der Schlaf möglichst gut wird? Es gibt ja auch so äußere Faktoren wie Wärme im Zimmer, Hitze ist wahrscheinlich nicht besonders förderlich. Muss es dunkel sein zum Beispiel? Und manche stehen ja auch auf Socken an den Füßen.
Ja, letzteres ist eine Marotte natürlich. Ne? Aber gut, wenn die Füße kalt sind und einen das vom Schlafen abhält, dann hat natürlich der Recht, dem es damit besser geht. Ne? Also da ist jeder sich selbst der Nächste. Aber es gibt schon so ein paar grundlegende Features, die eine gesunde Schlafumgebung aufweisen sollte. Zum Beispiel sollte es dunkel sein, ja klar. Und zwar deshalb, weil Licht über unsere Netzhaut ganz wesentlichen Einfluss auf unseren Schlaf-Wach-Rhythmus nimmt und den synchronisiert sozusagen. Es gab in den 60er Jahren eine Vielzahl von Experimenten mit Freiwilligen, die 6 Wochen oder länger in absoluter Dunkelheit in einem Bunker in Bayern gelebt haben und sich dort umfassend schlafmedizinisch und chronobiologisch haben untersuchen lassen. Und dabei ist herausgekommen, dass der innere Taktgeber in unserem Gehirn, unsere innere Uhr, die in einem bestimmten Hirnkern liegt, der SCN heißt, Nucleus Suprachiasmaticus, die ist eigentlich länger als 24 Stunden, diese Uhr. Die tickt im Schnitt so 24,7 Stunden, sodass, wenn wir keine Taktung von außen hätten, sich unsere Einschlafzeit jeden Tag ein kleines bisschen nach hinten verschieben würde und wir einen freilaufenden Rhythmus bekämen, den im Übrigen vollblinde Menschen häufig haben. Großes soziales Problem. Das kann zu einer Krankheit werden. Ne? Das nennt man dann einen Non-24-Rhythmus. Und die Fähigkeit, Licht zu erkennen, sorgt dafür, dass in unserer Netzhaut gibt es Rezeptoren, die Licht erkennen, vor allem blaues Licht, und auf die Weise Einfluss nehmen auf die Ausschüttung von Melatonin. Das ist ein hirneigenes, körpereigenes Hormon, das wiederum Einfluss nimmt auf diesen SCN-Kern, der die innere Uhr ist. Und darüber werden wir von diesem 24,7-Stunden-Rhythmus synchronisiert zum 24-Stunden-Rhythmus, der durch hell und dunkel vorgegeben wird. Aber de facto ist der natürlich auch nicht immer so, weil wir die Jahreszeiten haben. Darum schlafen Menschen bei uns anders als am Äquator.
Wie schlafen Menschen am Äquator?
Naja, die haben nicht so die Jahreszeiten wie wir. Also wir haben im Winter, ist die Helligkeit ja viel, die Hellphase viel kürzer. Mhm. Und wir gleichen das aus durch künstliches Licht.
Das funktioniert aber genauso dann?
Das funktioniert genauso.
Okay, und Wärme ist dann auch wahrscheinlich eher nicht förderlich
fürs Schlafen. Naja, Wärme wird ja nicht mit den Augen gesehen sozusagen und hat keinen Einfluss aufs Melatonin, sondern Wärme, wenn es zu warm ist, kann der Körper im Schlaf seine Körpertemperatur einfach nicht gut regulieren. Und man schwitzt dann, das führt zu einer Aktivierung des autonomen Nervensystems und da ist dem Schlaf eigentlich abträglich. Darum ist es schon richtig, dass zu den Features eines guten Schlafes auch dazu gehört, dass es nicht nur dunkel ist, sondern auch nicht zu warm und nicht zu kalt, trivialerweise.
Sie haben gerade schon mal etwas gesagt, das Wort Melatonin, was ja sozusagen das Zaubermittel ist, was wir derzeit überall irgendwie angeboten kriegen. Die Werbung suggeriert uns, damit funktioniert alles. Da gibt es von Tabletten über Spray bis hin zu Weichgummis jegliche Darreichungsform, so heißt es wohl, die das, wie man das nehmen kann. Wie gut ist Melatonin? Ist es ja körpereigen einerseits, aber andererseits soll ich es mir jetzt fremd zuführen? Ist das sinnvoll?
Also körpereigen suggeriert immer, ist bestimmt gesund. Ne? Das ist ja so das Problem. Also Melatonin ist ein Hormon aus der Zirbeldrüse, die im Gehirn sitzt und das eben unter Lichteinfluss unterdrückt wird. Und wenn es dunkel wird, geht das hoch und stimmt den Körper auf Abend und Nacht und jetzt wird geschlafen ein. Es ist kein Schlafmittel. Wenn man sich das von außen zuführt, ist das kein Hypnotikum, also kein schlafauslösendes oder schlaferzwingendes Medikament. Also man kann sich quasi nicht überdosieren, was das angeht, sondern es ist eigentlich nur ein Chronotherapeutikum, so heißt das in der Medizin. Ein Medikament, was zur Synchronisierung von Menschen mit zirkadianen Rhythmusstörungen gegeben wird. Das heißt, wenn Sie einen Jetlag haben, kann es hilfreich sein, damit man zu einer Zeit wieder einschlafen kann, wo man eigentlich von dem Rhythmus her, in dem man noch drin ist, wach sein müsste. Dann kann man versuchen, mit dem Melatonin und mit Dunkelheit dem Körper zu suggerieren, dass jetzt schon wieder geschlafen werden muss, damit man in den Rhythmus zurückkommt. Da ist es auch effektiv. Und Melatonin, was so in Gummidrops und Sprays und so drin ist, das ist kurzwirksames Melatonin, also was dem entspricht, was auch unsere Zirbeldrüse selbst ausschüttet. Das wirkt eben kurz, aber hilft nur beim Einschlafen und nicht beim Durchschlafen. Und es gibt, darum ist es sozusagen für Menschen mit chronischen Schlafstörungen, die sich über die ganze Nacht erschrecken, nicht das Richtige. Und es gibt tatsächlich als zugelassenes Medikament retardiertes, das heißt verzögert wirkendes Melatonin, das an dem Punkt besser ist als das kurzwirksame Melatonin, um besser über die ganze Nacht zu kommen. Aber auch das ist eben, weil es kein Schlafmittel im engeren Sinne ist, nicht schlaferzwingend und sorgt nicht dafür, dass man todmüde von der Bettkante in die Federn kippt, nachdem man das genommen hat, sondern es dient dazu, die Nacht harmonischer, besser erholsamer zu machen, aber es nützt alles nichts, wenn nicht Ruhe herrscht, wenn es nicht kühl genug ist und wenn es vor allem nicht dunkel ist. Das macht ja keinen Sinn, es hell zu haben und Melatonin einzuschmeißen, beziehungsweise Melatonin einzuschmeißen und das Licht anzulassen. Ist ja Quatsch.
Erst Party zu machen, dann Melatonin einzuschmeißen?
Ist eigentlich auch nicht effektiv, muss man sagen. Also dann ist halt, wenn man Party gemacht hat und es hell war, ist der körpereigene Melatonin-Level auf null sozusagen. Dann wird man mit dem, was man von außen sich zuführt, auch nicht in Größenordnung reinkommen, die jetzt dem Schlaf förderlich sind. Vor allem, weil man ja vielleicht Alkohol getrunken hat oder weil man laute Musik gehört hat, das putscht ja auch auf und sind alles sozusagen Maßnahmen gewesen, vor allem laute Musik und Tanzen und solche Dinge, die dem Gehirn ja suggerieren, dass Action angesagt ist.
Ja. Da wir schon beim Thema sind, Alkohol ist auch nicht so eine richtig gute Idee zum Durchschlafen, oder?
Zum Einschlafen hilft das manchen Menschen. Hat mir witzigerweise heute noch jemand lang und breit von vorgeschwärmt und mich gefragt, ob drei kleine Fläschchen Bier am Abend wohl okay sein können. Aber es ist kein gutes Mittel, um durchzuschlafen. Das hat damit zu tun, dass Alkohol, genauso wie klassische Schlafmittel, Benzodiazepine und Barbiturate, so heißen die, den REM-Schlaf unterdrückt. Und zwar vor allem in der ersten Nachthälfte. Und dann kriegt man in der zweiten Nachthälfte, wenn die Medikamentenwirkung oder Alkoholwirkung schon wieder weg ist, einen Rebound, also ein vermehrtes Auftreten von diesem REM-Schlaf. was dann am Ende der Nacht oder am Morgen den Schlaf unruhiger macht. Man hat eine viel höhere Erwachenswahrscheinlichkeit, eine höhere Albtraumwahrscheinlichkeit und das trägt auf jeden Fall oder kann dazu beitragen, dass dieses Katergefühl, was man dann morgens ja haben kann, so ist, wie es ist.
Was können wir denn tun, wenn wir Schlafprobleme haben? Ab wann ist es denn kritisch eigentlich? Also woran merke ich das? Ist das dieses typische, ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen, ich wälze mich nur hin und her? Was sind klassischerweise Schlafprobleme?
Ich versuche mal ein bisschen auszuholen und würde sagen, dass es ja zwei Arten von Symptomen geben kann, über die ein Mensch klagt, wenn er zum Beispiel zum Arzt geht und sagt, dass es irgendein Problem rund um den Schlaf gibt. Das eine Problem kann in die Worte gefasst werden, ich schlafe schlecht, und das andere in die Worte, ich bin müde. Das sind ja die beiden Chief Complaints, würde man sagen, die Hauptbeschwerden. Und wenn jemand sagt, ich schlafe schlecht, dann nimmt er das ja selber wahr, dass es irgendetwas gibt, das seinen Schlaf stört, oder er wird von alleine wach und liegt stundenlang wach und kann nicht wieder einschlafen. Derjenige, und das kann so schlimm sein, dass man davon sekundär müde ist am nächsten Tag. Dass man also, wenn man müde ist, weiß, ich bin deshalb so müde, weil ich so schlecht geschlafen habe.
Also sekundär müde ist dann psychisch oder
was? Nee, als Folge des gestörten Schlafs ist man dann müde. Ist ja denkbar. Wenn Sie jemanden nehmen, der Restless-Leg-Syndrom hat beispielsweise, also unruhige Beine, abends und nachts, wenn man liegt und die Beine stillhalten soll, will, der kann es auch nachts haben, wenn er wach wird und hat dann Probleme, wieder einzuschlafen. Und dann ist der Nachtschlaf gestört, fragmentiert und man schläft kürzer und ist am nächsten Tag davon dann müde. Das ist ja, liegt ja auf der Hand. Es gibt auch Menschen, die schlafen subjektiv völlig ungestört, aber nicht erholsam und sind krass müde am nächsten Tag. Und das sind ja Menschen, die eben sagen, ich bin müde, obwohl ich nicht das Gefühl habe, schlecht zu schlafen. Und sie haben trotzdem ein Problem und können trotzdem krank sein. Es gibt eine ganze Reihe von Schlaferkrankungen oder schlafmedizinischen Erkrankungen, die mit diesem Hauptsymptom einhergehen.
Hält sich das die Waage so in der Diagnose?
Die meisten Menschen haben eine Schlafstörung, die selber bemerkt wird. Das kann man schon sagen.
Und was sind das dann zum Beispiel für Ursachen, die da
mehr? Wenn man müde ist und gut schläft sozusagen. Es gibt ein Krankheitsbild für die Narkolepsie zum Beispiel. Da schlafen viele auch nicht so gut, aber das Hauptsymptom ist eine Müdigkeit oder Schläfrigkeit am Tage. Müde sein und schläfrig sein ist auch noch ein qualitativer Unterschied. Also die meisten Leute sagen, ich bin müde und können aber auch meinen, ich bin schläfrig. Da muss man als Arzt tatsächlich nachbohren und sich nicht mit dem Wort müde sein zufrieden geben. Und das ist ja ein Riesenunterschied, ne? Ob ich körperlich erschöpft bin und das Bedürfnis habe, mich auszuruhen, aber beim Ausruhen nicht einschlafe beispielsweise. Oder aber, ob ich so müde bin, im Sinne von schläfrig, dass ich 12 Stunden Nachtschlaf brauche oder dass ich zweimal am Tag einen Nap machen muss oder dass ich bei irgendeiner Alltagstätigkeit, bei der ich eigentlich nicht einschlafen will, tatsächlich einschlafe, obwohl ich mich dagegen wehre, obwohl es von mir selbst nicht erwünscht ist, dass ich jetzt einschlafe und ich kann es aber nicht verhindern. Das ist imperatives Einschlafen und das ist ganz schrecklich natürlich.
Ja, das sind aber auch die krassen Krankheitsbilder tatsächlich, ne?
Da sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, wenn man das bei sich bemerkt.
Da sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen.
Bei den sekundären Störungen, was können da so Ursachen für sein? Also wenn man wirklich dieses hat, ich habe das Gefühl auch, ich habe schlecht geschlafen.
Es gibt eine internationale Klassifikation der Schlafstörungen, die enthält über 80 Diagnosen. Das kann man also sehr fein auffächern oder sehr breit.
Wenn wir die alle durchgehen.
Kann man sehr weit auffächern. Und mit Abstand am häufigsten in der Bevölkerung ist die chronische Insomnie, also die Schlaflosigkeit, ohne dass da eine fassbare körperliche Ursache hintersteht. Und das Zweite, was ganz häufig ist, sind schlafbezogene Atmungsstörungen, allen voran die sogenannte obstruktive Schlafapnoe. Und das Dritte, was häufig ist, aber was kaum in den Klassifikationen auftaucht, sind Schlafstörungen durch so Symptome wie nächtliche Schmerzen oder nächtliche Immobilität. Man stellt sich vor, Sie haben einen Schlaganfall gehabt oder sind querschnittsgelähmt und können sich nicht mal mehr alleine drehen im Bett. Oder können das Bett nicht alleine verlassen, um zur Toilette zu gehen, können sie nicht in der Lage, die Decke richtig hinzuziehen, wenn es nicht bequem ist, oder aufzustehen, das Fenster aufzumachen, also sich selber den Komfort zu verschaffen, den man braucht, um gut schlafen zu können. Das können ganz viele Menschen aus Gründen von handfesten körperlichen Krankheiten, die primär nichts mit dem Schlaf zu tun haben, nicht. Und das ist natürlich eine Quelle von Schlafstörungen.
Schlafapnoe haben Sie jetzt schon angesprochen. Wie zeigt sich sowas? Also wie stelle ich das fest, dass ich Schlafapnoe habe?
Also denkbar ist, dass sie es selber gar nicht merken oder vielleicht sich nur fragen, in letzter Zeit bin ich morgens nicht so richtig ausgeschlafen oder mein Mund ist morgens trocken, manchmal habe ich Kopfschmerzen und ich bin nicht mehr so belastbar und leistungsfähig. Und dann könnte es sein, dass dann ihr Partner sagt, Mensch, du hast nachts so Atempausen, wenn du schläfst und dann rüttel ich dich schon wach, damit du weiteratmest. Und schnarchen tust du auch. Das wäre so eine typische Konstellation, in der man auf die der obstruktiven Schlafapnoe auf die Spur kommen könnte.
Das heißt, Schnarchen und Schlafapnoe hat auch einen Zusammenhang?
Ja, aber es gibt Schnarchen ohne Schlafapnoe und es gibt Schnarchen mit Schlafapnoe. Und Schnarchen ohne Schlafapnoe ist selbst keine Krankheit, wird in dieser Klassifikation auch nicht als Krankheit betrachtet, weil tatsächlich die meisten, die ausschließlich schnarchen, es selber nicht merken und selber kein Problem damit haben. Da können viele, viele Bettpartner und Innen ein Lied von singen. Und das Schnarchen entsteht ja dadurch, dass die Luft hinten im Rachenraum eingeengt wird sozusagen, der Rachenraum wird zu eng und die Weichteile, die man da so hat, der Weichgaumen und das Zäpfchen, die flattern in der Luft wie die Kugel in der Pfeife des Schiedsrichters, so ähnlich. Wenn es nicht zu einer Verengung des Atemweges kommt, die so weit geht, dass die Luft da gar nicht mehr durch kann, dann ist das primäres Schnarchen und eben ohne Krankheitswert. Und wenn es zu dieser Verengung der Atemwege kommt, wo dann die Luft nicht durch kann durch den zusammengeklappten oberen Atemweg, dann nennt man das obstruktive Schlafapnoe. Was dann dazu führt, dass keine frische Luft in die Lunge nachkommt natürlich, dass der Körper verbraucht weiter Sauerstoff und dann sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut ab und dann kommt es irgendwann zu einer ganz starken Wegreaktion, die aber bis zum Luftschnappen auch gehen kann und dann wird weitergeatmet.
Viele denken ja, das ist so ein Problem von älteren Menschen, Schlafapnoen. Ja, man denkt irgendwie sofort an Schlafmaske und das passiert erst, wenn man paar 50 ist, frühestens. Stimmt aber gar nicht, oder?
Nee, stimmt gar nicht. Es gibt klare Risikofaktoren, zu denen das Alter natürlich gehört. Männliches Geschlecht ist ein Risikofaktor. Übergewicht ist ein Risikofaktor, aber auch anatomische Auffälligkeiten hinten im Rachen, besonders große Rachenmandeln oder eine sehr große Zunge, können das begünstigen, weil dann einfach der Rachen enger wird. Dann ist die Rückenlage möglicherweise ein Problem, weil in Rückenlage die Zunge nach unten hinten rutscht und den Rachen enger macht. Der Traumschlaf, diese REM-Schlafphase, ist möglicherweise eine Phase, wo das leichter auftreten kann, weil wenn wir geträumt sind, fast alle Muskeln am Körper gelähmt sind, damit wir nicht machen, was wir träumen. Und wenn das den Rachen betrifft, dann ist dieser schwächere oder labbrigere Muskelschlauch, den der Rachen eigentlich darstellt, der klappt dann eben leichter zusammen im Moment der Einatmung und dann kann die Luft da nicht durch.
Ja, aber Schlafapnoen sind ja wirklich ein ernsthaftes medizinisches Problem. Genau. Ne? Das zieht ja total viel nach sich, kommen wir gleich nochmal zu. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt als relativ junger Mensch, nehmen wir mal was Untypisches, die 28-jährige junge Frau, die zum Hausarzt kommt und sagt, ich schlafe schlecht. Würde man da denken, die hat Schlafapnoen? Wird sowas entdeckt?
Wahrscheinlich wird da nicht, also wird da nicht dran gedacht. Oder es wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese vielleicht schlanke junge Frau eine obstruktive Schlafapnoe haben könnte, ziemlich klein ist. Aber man muss sich als Arzt dann schon die Mühe machen, das zu fragen, schnarchen Sie? Und hat jemand mal Atempausen bei Ihnen fremd beobachtet? Und man muss sich auch die Mühe machen, der jungen Frau in den Hals zu gucken und zu gucken, ob es da eng aussieht. Es gibt so bestimmte Kriterien, nach denen man das beurteilt. Man muss gucken, ob sie vielleicht ein ganz fliehendes Kinn hat. Das ist auch ein Risikofaktor. Als anatomische Variante, die das begünstigen kann. Man muss fragen, ob sie eine neuromuskuläre Erkrankung hat möglicherweise. Das ist ein Risikofaktor. Man muss fragen, ob sie Medikamente einnimmt, die das begünstigen oder jeden Abend Alkohol trinkt. Auch das begünstigt das. Wenn man irgendeinen Anhaltspunkt dafür hat, dass obstruktive Schlafapnoe der Grund für die Beschwerden sein könnte, dann gibt es eigentlich eine relativ einfache Methode, das herauszufinden. Nämlich, man kann Patienten ein Gerät mitgeben, ein Polygraphiegerät oder ein Apnoe-Screening, so nennt man das auch, was die Patienten sich zu Hause abends anlegen, messen lassen, wie der Luftfluss an der Nase ist, ob sie beim Atmen Brustkorb und Bauch bewegen. Und dann gibt es noch einen Fingerclip, über den der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen wird. Und dann wird es am nächsten Morgen wieder in die Praxis zurückgebracht und ausgewertet und gibt einen ganz guten ersten Anhalt dafür, ob man es mit einem behandlungsbedürftigen Problem zu tun hat oder nicht.
So eine Art mini-portables Schlaflabor? Oder?
Ja, genau. Es wird nicht der Schlaf gemessen, weil dafür müsste man Kabel auf den Kopf kleben. Das geht heute auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch zu Hause und portabel, aber ist in der Verkabelung und am nächsten Tag im Auswerten natürlich viel aufwendiger. Aber dieses Screening ist nur ein Atmungsscreening im Grunde, das ist relativ schnell gemacht und gibt einem ganz gute Auskunft.
Aber wenn ich da jetzt auffällig wäre, dann würde ich abgeschickt ins
dann
Schlaflabor.
Dann würde man in ein vollgültiges Schlaflabor gehen, genau. Und da wird nochmal richtig nachgeguckt.
Was wird da genau geguckt?
Da wird werden die Atempausen nochmal nachgeguckt und die Sättigung, also die Sauerstoffsättigung im Blut und die Atembewegungen von Brustkorb und Bauch werden ganz genauso beguckt, aber das Ganze auf dem Hintergrund, dass man mittels EEG, Hirnstromkurve, genau sagen kann, wann jemand überhaupt geschlafen hat und wann nicht. Und wenn man wach ist, oder im Schlaf-Wach-Übergang besser gesagt, da können einzelne kurze Atempausen normal auch mal auftreten. Das heißt, die kann man dann schon mal rausrechnen, wenn man weiß, was diese Schlaf-Wach-Übergangsphasen gewesen sind. Man kann in der Polysomnographie besser beurteilen, in welcher Körperposition der Mensch geschlafen hat. Man hat auch ein Video, also eine Infrarotkamera unter der Decke hängen und kann gucken, was er gemacht hat während des Schlafes und hat einfach viel mehr Informationen und ich nenne es mal umfassenderes Bild über die objektive Schlafqualität, die ein Mensch hat. Und dann kann man auch den Stellenwert dieses Atmungsproblems besser einordnen, weil es hat ja nicht jeder einen krass auffälligen Befund. Es gibt ja auch Menschen, die sich irgendwo im Grenzwertbereich bewegen. Es gibt für diese Atempausen Grenzwerte. Und wenn jemand da genau an der Kante ist, dann stellt man sich natürlich die Frage, muss das jetzt wirklich behandelt werden, dadurch, dass ich jemandem nachts so eine Maske verpasse?
Ja. Der Klassiker ist aber doch wahrscheinlich, wenn ich jemanden neu habe, der noch nie im Schlaflabor war, dass er sagt, im Schlaflabor kann ich überhaupt nicht schlafen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so verkabelt und technisiert und ist wahrscheinlich das Normale, oder?
Ja, ist auch schwierig, klar. Darum ist es an sich ja total gut, dass man diese Screening-Untersuchungen mit dem Gerät machen kann, was man den Leuten mit nach Hause gibt. Und es wäre auch durchaus wünschenswert, die richtigen Schlaflaboruntersuchungen im normalen, habituellen Schlafsetting zu machen, ne? Wo der Mensch dann sozusagen habituell seinen eigenen Schlaf auch so haben kann. Im Schlaflabor geht es vielen Menschen so wie in der ersten Nacht im Hotel irgendwo, dass man dann eben schlecht schläft. Und darum macht man so eine Schlaflaboruntersuchung auch immer über 2 Nächte, den First-Night-Effekt auszuschließen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Nacht nicht repräsentativ ist, ist ziemlich hoch. Und dann muss man sich eben auf den Befund der zweiten Nacht kaprizieren.
Jetzt wissen wir ja, dass Schlafapnoe eher bei Männern häufiger vorkommt. Was ist das bei Frauen? Ist das dann wirklich tatsächlich dieses Zerdenken, nicht einschlafen können, weil man zu viel im Kopf ist?
Also ich finde es gut, dass man nicht nur in so Kategorien denkt und die Leute einteilt. Bei Männern ist das so, bei Frauen ist das so, sondern es gibt in jeder Gruppe gibt's viele, viele Ausnahmen. Und bei Männern ist es so, dass sie häufiger Schlafapnoe haben, das ist schon richtig. Und bei Frauen ist es so, dass die häufiger die nicht körperlich bedingte Insomnie haben, die chronische Schlaflosigkeit. Aber das ist keine allgemeingültige Regel. Und man muss bei allen Gruppen an alles denken, systematisch sein.
Das heißt aber, diese Insomnie, das ist dann psychisch oder was sind da die Ursachen?
Da hat die Medizin das Wort psychophysiologisch für erfunden.
Ah.
Das muss ich einmal erklären, weil das nicht im ersten Moment nachvollziehbar ist. Das bedeutet, dass es sozusagen psychische Gründe gibt, schlecht zu schlafen, obwohl man eigentlich alle Voraussetzungen dafür erfüllt, einen physiologischen, also normalen Schlaf haben zu können. Und diese psychischen Gründe sind nicht psychische Erkrankungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht ganz kurz dazu, dass natürlich viele, viele psychische Erkrankungen auch mit Schlafstörungen einhergehen. Depressionen, manische Phasen bei Menschen mit einer sogenannten bipolaren Störung oder akut psychotische Phasen bei Menschen mit einer schizophrenen Psychose. Die haben ganz schwere schlafbezogene Symptome mit dem Spektrum total müde und viel schlafen oder auch gar nicht schlafen können und total aufgedreht sein. Darum geht es nicht, sondern dieses Psychophysiologische bei der Insomnie hat mit der Tatsache zu tun, dass die Faktoren, die das Nicht-Schlafen-Können aufrechterhalten, erlernte psychische kognitive Faktoren sind. Ich nenne ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel eine längere Phase in Ihrem Leben haben, wo Sie aus handfesten Gründen schlecht schlafen, weil Sie nachts Schmerzen haben oder ein kleines Kind zu versorgen oder in der Prüfungsphase sind und lauter stressige Abende und einen schlechten Schlaf-Wachrhythmus, kann ja sein, und dann lernen Sie in dieser Zeit schlecht zu schlafen. Sie gewöhnen sich daran geradezu. Und dann kann es sein, dass der eigentliche Auslöser der Schlafstörung sich irgendwann gibt. Das Kind ist groß, die Schmerzen weg und die Prüfungsphase vorbei. Und die Schlafstörung bleibt über.
So ritualisiert quasi. Dann.
Genau, die gräbt sich ihr Bett wie ein Fluss. Und je länger sie besteht, desto mehr tut sie das. Und dann können zum Beispiel so Dinge passieren, dass man wirklich sich selbst nicht extra, sondern unbewusst konditioniert auf dieses schlechte Schlafen im Sinne von, ich gehe abends müde ins Bett, aber wenn ich nach einer halben Stunde nicht eingeschlafen bin, bin ich plötzlich richtig hellwach und frage mich, warum nicht, ich nicht schlafen kann und ärgere mich darüber, dass ich nicht schlafen kann, werde vielleicht immer verzweifelter, je länger ich wach bin, habe dann das Gefühl, am nächsten Tag nicht leistungsfähig zu sein, meinen Job nicht richtig machen zu können und sitze dann dem Trugschluss aus, dass ich nur mehr Zeit im Bett verbringen müsste, um auch genug schlafen zu können. Dann liegen die Menschen lange im Bett. Und in Wirklichkeit verlängern sie ihre Wachliegezeiten und gar nicht so sehr die effektive Schlafdauer.
Und was kann ich dagegen tun?
Diesen Lernprozess wieder umdrehen. Also wenn ich sozusagen ein Krankheitsbild habe, das durch Konditionierung, durch eine psychologische Prägung oder psychische Prägung hervorgerufen ist, dann muss ich verhaltenstherapeutisch dagegen angehen und zum Beispiel schlafhygienische Regeln einhalten, das ist ganz wichtig, oder alles vermeiden, was den Schlaf dann nachweislich stört und mich aufkratzt nachts, zum Beispiel die Leuchtdioden unter der Decke von dem Wecker. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn Sie damit klarkommen oder wenn jemand damit klarkommt, soll er gerne so einen Wecker benutzen. Aber wenn jemand eine Insomnie hat und durch den permanenten Blick auf die Uhr oder sogar die bedrohliche Anwesenheit der Leuchtdioden an der Zimmerdecke ständig unter Strom steht und Stress kriegt, der handelt natürlich kontraproduktiv oder dysfunktional, wie auch immer man das nennen möchte.
Wir haben ja auch im Vorgespräch von dieser App gesprochen. Das heißt, es gibt auch Dinge, die man dann auch wirklich vom Arzt, sag ich mal, verschrieben bekommt, wie zum Beispiel diese App, die einem vielleicht dabei hilft.
Ja, also erstmal diese Verhaltenstherapie kann natürlich idealerweise von einem Psychotherapeuten angedient werden.
Aber auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen.
Ja, genau, auf die Idee muss man erstmal kommen und man muss erstmal einen Psychotherapeuten finden, der das kann, weil dazu braucht es schon eine gewisse Kenntnis und eine spezielle Ausbildung. Das halten also längst nicht alle psychologischen Psychotherapeuten vor und es sind ja auch nicht alle psychologischen Psychotherapeuten Verhaltenstherapeuten. Und eine, ich sag mal, tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie würde dem, also im Regelfall einem Menschen mit so einer psychophysiologischen Insomnie wahrscheinlich nicht helfen und vielleicht sogar den Schuss noch weiter nach hinten losgehen lassen. Und bei der Verhaltenstherapie gibt es Einzeltherapie, es gibt Gruppentherapie, sehr gute Konzepte, die auch gut validiert sind, wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass das wirkt und auch recht lange vorhält und auf jeden Fall die bessere Alternative ist, als gleich direkt zur Schlaftablette zu greifen. Und dann gibt es die App seit kurzem. Es gibt also zwei Apps, um genau zu sein, die beide als digitale Gesundheitsanwendung vom Bundesinstitut für pharmazeutische Produkte und Arzneimittel zugelassen sind. Eins endgültig und eins vorläufig. Und die kann man verschrieben kriegen auf Rezept. Und die helfen einem, das mit dem Besserschlafen dann wieder selber zu lernen. Also die erinnern einen dann, oder eigentlich hat das ganz viele edukative Elemente schon mal. Man kriegt sozusagen erklärt, was man alles falsch machen kann, um seinen Schlaf noch weiter zu zerdeppern, in Anführungszeichen. Und man wird an die Hand genommen bei so einem Schlaftraining, das darin besteht, dass man zu ganz festen Zeiten abends ins Bett geht und zu festen Zeiten morgens aufsteht und sich wirklich nicht erlaubt, früher rein oder später rauszugehen. Weil dieses feste Zeitfenster wirklich effektiv ist, einen wieder daran heranzuführen, besser schlafen zu können. Stellen Sie sich die Nacht vor wie ein Gefäß, das Sie mit Wasser füllen wollen. Je mehr Schlaf, desto mehr Wasser im Gefäß sozusagen. Und wenn ich mit der App vereinbare, dass ich jetzt nur 6¼ Stunden nachts im Bett liege, das ist mein Zeitfenster, dann bin ich am Anfang ganz schön müde, wenn ich schlecht schlafe und ja nicht länger liegen bleiben kann. Und diese Müdigkeit, diese Bettschwere, die nehme ich dann mit in den nächsten Tag und die nächste Nacht und den übernächsten Tag und die übernächste Nacht und so weiter. Und dann hilft mir das, wieder besser zu schlafen und dieses Gefäß bis zum Rand hoffentlich mit Wasser wieder zu füllen.
Lerne zum besser Schlafen hilft Schlafentzug.
Nee, Schlafkontrolle. Schlafrestriktion heißt das eigentlich. Begrenzung. Nicht Diebstahl.
Kein Mittagsschlaf Schlaf erlaubt, oder?
Also am besten nein für jemanden, okay, der wirklich ein Problem mit so einer erlernten Schlaflosigkeit hat. Und wenn, dann auf jeden Fall vor 15 Uhr. Mhm. Weil nach 15 Uhr würde dann der Mittagsschlaf dazu führen, und je länger er ist, desto mehr, dass man sich die Bettschwere wegschläft, die man braucht, um die nächste Nacht gut zu schaffen.
Ich glaube, bevor wir gleich zu unseren Mythen kommen, weil das war ja schon fast quasi in die Richtung, will ich einmal noch das Thema Chronotypen angesprochen haben, weil das, glaube ich, auch so ein Ding ist, was wirklich, also Anja hat es ja schon angesprochen, sie ist eine Lerche. Ja,
Lerche.
Dann gibt es noch die Eulen, aber ich glaube, es gibt, also je nachdem, was man liest, gibt es auch noch andere. Ich habe es schon mal von der Taube gelesen und dann gibt es noch 5 andere oder ich weiß gar nicht.
Die Tauben sind die Normalschläfer, glaube ich, im Volksmund.
Genau.
Wobei das ihnen jemand nachträglich erfunden hat mit den Tauben. So richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Wir hatten die Chronotypen vorhin am Anfang des Gesprächs ja schon. Und die Lerchen und die Eulen sind die Frühtypen und die Spättypen. Und diese Begriffe, die implizieren eigentlich, das ist noch gesund und normal. Das liegt innerhalb dieser Verteilungskurve, die ja nicht umsonst Normalverteilung heißt. Und dann gibt es die extremen Draußenlieger sozusagen, die ganz weit nach links gehen in den Frühtypenbereich oder die ganz weit nach rechts gehen in den Spättypenbereich, beziehungsweise in den Bereich derjenigen, die ganz viel Schlaf brauchen ja erstmal. Und das steht und fällt alles mit der Frage, ob jemand sein Leben schafft und zurechtkommt und einen Leidensdruck hat oder nicht.
Kann ich denn aktiv gegen meinen Chronotyp arbeiten oder ist das quasi so vorgegeben, dass ich auch eigentlich danach leben muss?
Man kann sich versuchen zu synchronisieren. Ich würde mal ein Beispiel geben. Mhm. Ich habe mal 2 Brüder betreut, die beide genetisch bedingt übrigens ein verzögertes Schlafphasensyndrom hatten. Das heißt, die konnten erst so um 2 bis 4 Uhr überhaupt einschlafen und brauchten dann natürlich bis mittags. Und eines von ihren beiden Elternteilen hatte das auch. Also es gibt tatsächlich Gene, die das regulieren und wo es dann eben Veranlagungen gibt, die in die Richtung gehen. Und der eine war freischaffender Künstler und konnte sich sein Leben so einteilen, wie er lustig war. Genau. Ist total gut zurechtgekommen und hat super funktioniert. Ja. Und der andere war Sachbearbeiter in irgendeinem Wirtschaftsunternehmen und hatte schon mit seinem Arbeitgeber den Deal, dass er erst um 8:30 oder 9 morgens anfangen musste. Aber der hat trotzdem gelitten wie ein Hund. Es war ganz schrecklich für den, weil er eben permanent durch diese Arbeitsbedingungen gegen seine genetisch determinierte innere Uhr angearbeitet hat. Und er war richtig krank davon, psychisch und körperlich auch.
Also sollte man darauf hören, was der Körper einem eigentlich sagt.
Ja, und wenn man wenn man das hat, eigentlich ist es ja wie eine Eigenschaft, dann tut man gut daran, dem sozial nachzugeben, sag ich mal, so gut es denn geht. Man kann versuchen, sich zu synchronisieren mit Lichttherapie, mit Melatoningabe tatsächlich. Lichttherapie heißt dann, dieser junge Mann abends länger hell und morgens noch länger eine Brille auf, die es dunkel macht. Aber, oder wenn man möchte ihn ja nach vorne synchronisieren, dann genau umgekehrt, abends früher dunkel machen und morgens eine Lichtbrille aufsetzen. Aber da schafft man meistens eine halbe Stunde oder eine Stunde rauszuschinden bei so einer Synchronisierung, vielleicht mal 2. Aber man schafft es nicht, die eigentliche Schlafphasenverzögerung nachhaltig anzupassen an die sogenannte soziale Norm, die ja nur dadurch definiert ist, dass die meisten so funktionieren.
Ja, das deckt sich tatsächlich mit meiner Erfahrung. Es gab mal eine Zeit meines Lebens, wo ich nachts arbeiten musste. Ich konnte de facto kaum arbeiten. Ich konnte kaum die Augen offen halten. Ne? Wie gesagt, als Lerche gehe ich auch gerne mal früh ins Bett. 22 Uhr Arbeitsstart und 5 Uhr morgens zu Ende. Ich bin fast gestorben. Ich konnte das nicht. Ich musste diesen Job so aufhören. Mhm. Ist normal dann, oder?
Ja, das ist normal. Und stellen Sie sich mal vor, dass es ja extrem viele Menschen gibt, die Schichtarbeit machen.
Ich wollte gerade sagen, gerade hier bei uns.
Also wenn ich mich ganz täusche, so ungefähr um die 17% der arbeitenden Bevölkerung. Und wenn Sie da mit einem extremen Chronotyp, Lerche oder Eule, in so eine Schichtarbeit reingehen, dann laufen Sie natürlich Gefahr, gerade in den Phasen, die dann sozusagen entgegengesetzt der eigenen inneren Uhr sind in den Schichtwochen, total Raubbau zu treiben eigentlich an der eigenen Gesundheit. Und nicht umsonst gibt es das Schichtarbeitersyndrom, das ist eine anerkannte Erkrankung, die dann einhergeht damit, dass Menschen depressiv werden, schwere Schlafstörungen entwickeln, nicht mehr leistungsfähig sind und raus müssen aus diesem Schichtsystem.
Jetzt würde ich aber gerne mal zwei Fragen klären. Zum einen, wie viel Stress ist eigentlich noch gut für guten Schlaf? Das als erstes, weil sich nämlich die erste Mythos- oder Faktfrage heute damit beschäftigt.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Also wenn ich gestresst bin, schlafe ich schlechter, oder ist das falsch?
Genau. Es gibt ja schönen Stress und nicht so schönen Stress, ne? Also Eustress und Distress. Und beides ist im Schlaf nicht unbedingt zuträglich, aber beim Eustress, wenn man zum Beispiel akut verliebt ist oder so, dann nimmt man das alles billigend in Kauf und findet das wahrscheinlich sogar zeitweise jedenfalls okay bis cool. Oder wenn man arbeitstechnisch gerade irgendwie ein tolles Projekt hat und im Flow sozusagen ist und sagt, um das jetzt voranzukriegen, was ich da gerade mache, verzichte ich mal auf Schlaf oder mute mir ein paar Nächte Schlafentzug zu. Nicht vollständigen, aber vielleicht teilweisen Schlafentzug. Das ist Eustress. Damit wird keiner zum Arzt gehen, weil wenn danach alles wieder gut ist, geht es ihm wieder gut und er hat irgendwie sein tolles Projekt abgeschlossen oder die Beziehung ist jetzt unter Dach und Fach. Kann ja sein.
Okay.
Der Distress ist ein ganz anderes Problem. Mhm. Und natürlich ist Stressabbau in dem Sinne eine Maßnahme zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Schlafqualität. Darum empfiehlt man dann eben Patienten, die abends nicht abschalten können beispielsweise, weil der Stresspegel vom Tag immer noch so anhält, dass sie den Stress früher enden lassen, so es denn möglich ist, oder dann Dinge tun und Maßnahmen ergreifen, die es helfen, zur Ruhe zu kommen, Entspannungsübungen zu machen, einen Spaziergang zu machen, solche Dinge, keinen Kaffee mehr zu trinken, keinen Sport mehr zu treiben und nicht noch lange Bildschirmzeit dran zu hängen.
Die erste Frage, der beste Schlaf ist vor Mitternacht, haben wir fast geklärt, oder?
In der ersten Nachthälfte, egal wann man zu Bett gegangen ist, hat man den höchsten Tiefschlafanteil. Der ist besonders wichtig für die Erholsamkeit des Schlafes. In der zweiten Nachthälfte hat man weniger Tiefschlaf, mehr REM-Schlaf, mehr Traum, ist aber nicht unwichtig für den Schlaf. Das heißt, man kann die zweite Hälfte nicht ausfallen lassen.
Okay, hatten wir auch schon ansatzweise. Frühaufsteher leben länger und sind auch leistungsfähiger?
Leistungsfähiger in unserer Gesellschaft, weil es sozial akzeptierter ist und irgendwie besser funktioniert, wenn man früh aufsteht, um alles zu schaffen. Die leben nicht unbedingt länger. Menschen, die genug schlafen, leben länger. Menschen, die zu viel schlafen, leben auch wieder kürzer. Gibt es auch Studien. Also sich in der Mitte dazu bewegen und seinem habituellen Schlafbedürfnis nachzukommen, ist gesund. Denken Sie mal an die Leute, die im Kloster leben. Antwort beendet.
Okay, jetzt was mit Wohlfühleffekt. Heiße Milch mit Honig, Hausmittel, hilft auch bei Schlafstörungen.
Ja, das ist das Stofftier in Lebensmittelform.
Nur ohne Namen.
Genau.
Oh ja, okay. Haben Sie gerade ansatzweise ein bisschen gedroppt? Sport am Abend, ist das eine gute Idee?
Später am Abend nein, weil Aufputschen oder Ankurbeln des Aktivitätsanteils vom vegetativen Nervensystem.
Okay, und wenn ich den ganzen Tag über Sport mache und dann abends aber aufhöre, dann schlafe ich besser.
Genau.
Vielen Dank erstmal für diese Aufklärung zum Mythos oder Fakt. Ich finde, da haben wir schon heute eine Menge gelernt. Aber nicht nur Anja und ich haben viele Fragen offensichtlich gehabt. Nein, auch unsere Community hat viel geschickt, unsere Zuhörenden. Auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen durcheinander und vielleicht auch ein paar Sachen, wir schon hatten. Aber ich glaube, da sind viele Sachen dabei, die auch uns definitiv interessieren.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Warum zucken denn manche Menschen im Schlaf?
Manche Menschen zucken ja schon beim Einschlafen. Einschlafmyoklonie nennt man das, total normal. Da vorkommen hat jeder mal, der eine mehr, der andere weniger. Andere Menschen zucken im Schlaf mit den Beinen, das nennt man periodische Beinbewegungen im Schlaf. Das ist die Cousine vom Restless-Leg-Syndrom, also die Restless-Legs, während man schläft. Man kriegt es selber nicht mit. Dann gibt es Menschen, die bewegen sich im Schlaf, weil sie schlafwandeln. Mit komplexen Bewegungen ist natürlich viel mehr als Zucken im Tiefschlaf und mit Zucken im Traumschlaf. Wenn man das, was man da gerade träumt, Boxen zum Beispiel, auch mal kurz machen kann. Das ist auch wie Zucken.
Okay. Aber vom Zucken aufwachen ist normal.
Dann waren sie eigentlich noch in der Einschlafphase. Die Einschlafmyoklonie tritt im Schlafstadium N1 in der Einschlafphase auf. Und wenn sie dann nochmal aufschrecken, dann denken sie, sie hätten schon geschlafen. Aber eigentlich waren sie noch gar nicht im Wasser sozusagen.
Was kann ich denn machen, um schneller einzuschlafen? Gibt es da irgendwie so das Allheilmittel, wenn ich merke, oh, ich kann einfach nicht richtig einschlafen? Gibt es da Tipps?
Also ins Bett zu gehen und den Wunsch zu haben, ich habe die Absicht, schnell einzuschlafen, genau. Ist ja ein Widerspruch in sich. Das ist, als wenn sie jemandem sagen, sei spontan.
Ja, es ist genau dieses, ja.
Ja, oder lass locker.
Auch ganz schön, ja.
Denk nicht an den rosa Elefanten.
Also nochmal, derjenige, der gut schläft, oder derjenige, der nicht darüber nachdenkt, wie er schläft, schläft wahrscheinlich relativ gut. Vor allem der, der quasi absichtslos ins Bett geht und der es einfach geschehen lässt. Darum nicht zu viel denken. Zu viel denken und schlafen ist keine gute Idee. Das macht Grübelneigung.
Oh je. Also zu viel denken generell einfach immer nicht gut. Alles zu zerdenken hilft meistens nicht, auch nicht im Schlaf.
Und sowohl unser Körper als auch unser Gehirn sind ja nicht ein Rechner, wo wir auf den Knopf drücken und dann fährt das Ding
runter. Bitte herunterfahren. Ja, wäre schön, wenn das so gehen würde. Ne? Auf ins Bett. Genau. Wie ist das denn mit Hormonen? Welche Rolle spielt das quasi im Schlaf? Werden da bestimmt Hormone ausgeschüttet? Mhm. Oder jetzt auch, sage ich mal, gerade im Wachstum brauche ich da den Schlaf besonders, weil ich dann…
Total. Genau. Es gibt diesen zirkadianen Rhythmus, der mit Licht und Dunkel reguliert ist unter anderem und der hat ganz viel Einfluss auf die Hormone. Zum Beispiel wird Wachstumshormon in der Nacht ausgeschüttet, weil der Tiefschlaf vor allem eine Phase ist, wo wir viel wachsen, also in der Wachstumsphase. Und Cortison wird ausgeschüttet, oder Cortisol, um genauer zu sein, das ist ganz wichtig fürs Wachstum. Und natürlich das Melatonin, also das, was eben dem Licht und Dunkel unterworfen ist.
Brauche ich das dann nur in meiner Wachstumsphase? Also ist das dann quasi relevant oder mein Leben lang?
Ihr Leben lang. Sie werden zwar nicht größer, aber neuer.
Ah, okay. Also, dass ich jung bleibe quasi.
Genau, ja.
Also optisch.
Genau.
Ja, der also Schönheitsschlaf, man kennt
es ja. Der Schlaf ist eine regenerative Phase. Zu den Vor 2 Jahren ungefähr gab es eine Riesenstudie im New England Journal of Medicine, ganz wichtige Medizinzeitung, die geguckt hat nach den Faktoren, die vorzeitiges Altern auslösen oder begünstigen. Da war Schlafmangel einer.
Okay. Also dann auch da viel Schlaf hält uns jung.
Und lange frisch. Ja.
Ja, frisch ist auch ein gutes Wort. Wir haben das vorhin auch schon, die haben das mehrmals gesagt, dieses blaue Licht. Das heißt, daraus können wir eigentlich schließen. Also die Frage, die kam, wie Medien, also Handy, Fernsehen, vorm Schlafengehen negativ sind. Manche haben ja sogar den Fernseher im Schlafzimmer. Welchen Einfluss hat das tatsächlich?
Negative Einflüsse. Da klinge ich wie meine Mutter leider. Ja. Erstmal ist es so, dass blaues Licht eben dieses Melatonin unterdrückt und damit das weniger ist, haben ja viele Handys und technische Geräte halt so einen Blaufilter drin. Aber trotzdem ist Licht immer noch schlecht sozusagen. Es geht dann nicht nur über das Melatonin, sondern auch über andere Mechanismen. Also man tut gut daran, abends nicht bis in die Puppen vom Bildschirm zu sitzen oder Fernsehen zu gucken, muss man ganz klar sagen. Und vor allem dann nicht, wenn man ein Problem hat mit dem Schlafen oder wenn man morgen früh aufstehen muss.
Mhm. Fernsehen gucken nicht, Podcast hören, Felia?
Ja, Podcast hören ist lichttechnisch natürlich unverfänglicher als Fernsehen gucken, kann man machen. Es gibt Menschen, die hören irgendwas, Nachrichten, Podcast, was auch immer und benutzen das als akustisches Kuscheltier, ne, als konditionierten Reiz, um einschlafen zu können. Das ist nicht verboten, das so zu machen. Wenn ihr damit gut klarkommt, ist das auch in Ordnung, aber doof ist natürlich, wenn man ohne nicht kann. Und sich dann unter Druck setzt oder das Gefühl bekommt, abhängig zu sein von dieser Maßnahme und dann Stress hat, wenn das Handy nicht funktioniert oder der Podcast keine neue Folge hat.
Ja, das stimmt. Kenne ich tatsächlich auch. Da muss man immer noch vorm Schlafen gehen suchen, verdammt, welchen Podcast höre ich denn jetzt? Also ich kann auch ohne einschlafen, aber manchmal freut es mich trotzdem, wenn ich einen habe, den ich hören kann. Letzte Frage noch, wir haben sie auch schon so ein bisschen beantwortet, aber ich finde sie trotzdem noch so gut, irgendwie nochmal zum Abschluss zu stellen. Soll ich denn jetzt abschließend sagen, ich arbeite gegen meinen eigenen Schlafrhythmus, weil ich es vielleicht auch muss? Oder muss ich den einfach akzeptieren und dann mein Leben darum stricken, weil das einfach so ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur um 2 Uhr ins Bett gehen kann?
Wenn Sie einen ganz krass vom normalen abweichenden Schlafrhythmus hätten, dann würde ich ganz klar sagen, versuchen Sie Ihr Leben, um Ihren Schlafrhythmus zu stricken und nicht umgekehrt. Sonst geht man dran kaputt. Wenn Sie normalo sind, wie die meisten ja normalo sind, dann gibt es da Spielräume.
Okay, das heißt, dann kann man da auch ein bisschen gegenarbeiten.
Genau. Okay. Ja, und phasenweise mal mehr, mal weniger. Und haben wir gesagt, na, die meisten Normalos haben ja auch rund um die 20 so eine Phase, wo sie Eulen sind und später ändert sich das wieder.
Okay, bevor du jetzt die Abmoderation machst, eine Sache ist mir noch wichtig. Sie haben diese wahnsinnig beruhigende Stimme. Kriegt man das als Schlafmediziner? Ist das,
nein.
Oder haben Sie es mitgebracht? Ahnung,
weiß ich nicht. Habe ich mitgebracht. Ich werfe auch nichts ein.
Ja, oder antrainiert vielleicht, ne? Wenn man jahrelang mit Menschen einfach zu tun hat, die wenig oder die Schlafprobleme haben, dass man vielleicht generell schon ein beruhigenderes Auftreten hat.
So als Kontrapunkt sozusagen. Ja, es ist mitnichten so, dass Menschen, die in die Schlafambulanz kommen oder im Schlaflabor sind, alle total hibbelig sind. Ne? Überhaupt nicht.
Ja, wahrscheinlich, weil man eh müde ist dann auch und verzweifelt.
Viele sind tatsächlich müde und verzweifelt, ja.
Ja, spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, ob vielleicht auch zum Einschlafen manche diese Folge hören. Man weiß es nicht. Falls ja,
Be it.
Gute Nacht. Nein, also ich weiß nicht, wie es jetzt all den Menschen geht, die uns zugehört haben. Ich werde heute Nacht auf jeden Fall versuchen, einiges umzusetzen. Aber solange ich ja damit klarkomme, habe ich gelernt, kann ich es auch dabei belassen. Und wir schauen einfach mal, wie wir vielleicht in der nächsten Folge dann darüber berichten können, wie gut unser Schlafrhythmus jetzt ist.
Und wenn ihr Erfahrungen habt da draußen, könnt ihr die natürlich auch schreiben. Wir freuen uns auch über Feedback.
Genau. Wir sagen erstmal Dankeschön, Herr Professor Bönthardt, für diese ganzen Einblicke in das Thema, was uns ja wirklich alle angeht. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, dann ist tatsächlich schon November auch eine Zeit, wo weniger Licht dann ist, wo wir wahrscheinlich
auch besser schlafen
und müder sind vielleicht auch. Aber November ist auch Movember, wie der Monat auch gerne mal genannt wird. Denn der November steht im Zeichen der Männergesundheit und soll auf dieses wichtige Thema und das Thema Vorsorge aufmerksam machen. Unser Gast ist dann Dr. Jan-Frederik Kremers. Er ist nicht nur leitender Oberarzt an unserem Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am UKM, dem CERA, sondern auch seit diesem Jahr Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Andrologie. Man kann also sagen, er spricht für die Männergesundheit in diesem Land. Bis dahin schaut gerne unsere Shownotes, wo wir einiges zur heutigen Folge verlinkt haben. Lasst ein Like da und folgt dem UKM und natürlich diesem Podcast. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.